Hallo und willkommen im Podcast der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen. Hier ist die Transformation im Dialog. Wir unterhalten uns mit ExpertInnen rund um das Thema Nachhaltigkeit und Transformationsprozesse. Schön, dass Sie hier sind und jetzt hören wir mal, was wirkt.
Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Julia Twachtmann. Ich bin Netzwerkmanagerin bei der DG Hoch N. Und in dieser Folge werden wir in das Thema des Nachhaltigkeitsverständnisses einschauen. Wir schauen, wie sich Hochschulen auf den Weg gemacht haben zu einem Nachhaltigkeitsverständnis und werden in dieser Folge noch einmal auf das Nachhaltigkeitsverständnis, das sich im Projekt Hoch N für Hochschulen entwickelt hat, blicken. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute einen wunderbaren Gast hier bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Das ist Professor Dr. Markus Vogt. Er ist aktuell an der Ludwig-Maximilian-Universität in München, kurz der LMU, tätig und ist dort Inhaber des Lehrstuhls für christliche Sozialethik. Herr Vogt ist sehr viel beschäftigt mit den Gedanken rund um das Spannungsfeld von Freiheit und Verantwortung in der Wissenschaft in Zeiten des Klimawandels und hat das Sozialprinzip der Nachhaltigkeit in der Wirtschafts- und sozialen Umweltethik geprägt. So wäre jetzt meine Formulierung dessen, da ich aber gar nicht Expertin bin, sondern da das Herr Markus Vogt ist, gebe ich an der Stelle direkt das Mikro einmal an dich, Markus. Schön, dass du da bist. Nochmal in eigenen Worten. Was führt dich hierher und was magst du uns kurz über dich erzählen?
Ja, hallo Julia. Vielen Dank für die Einladung. Ja, du willst zum Anfang was Persönliches wissen. Also ich bin verheiratet, habe 3 erwachsene Söhne, mit denen ich mich gut verstehe, wohne südlich von München in Schäftlarn, genieße dort die Nähe der Berge, die Nähe der Seen und möchte die für die künftigen Generationen erhalten. Und ansonsten bin ich gerne Hochschullehrer. Ich habe einen relativ großen Kreis von gut 20 Mitarbeitern, Promoventen, Habilitanten und lerne von denen viel. Das macht mir durchaus Spaß, die Arbeit an der Hochschule. Und Nachhaltigkeit spielt da durchaus immer eine wichtige Rolle.
Das ist schön. Dann schlagen wir heute quasi einmal ganz durch ganz Deutschland eine kleine Brücke von Norden in den Süden. Ich selbst bin eher im Norden und am Meer zu Hause, aber insbesondere auch da ja Nachhaltigkeit ein ganz großer Faktor. Wir finden uns ja heute zusammen, um über das Thema des Nachhaltigkeitsverständnisses zu sprechen. Da würde ich gerne einmal neugierig fragen, was ist denn deine Verbindung zu Hoch N und auch deine Verbindung zum Thema Nachhaltigkeitsverständnisse?
Also mit Nachhaltigkeitsverständnis setze ich mich schon sehr lange auseinander, schon über 30 Jahre. Ich bin nach dem Studium von Philosophie und Theologie in die Politikberatung gegangen, hatte das Glück, eine Stelle beim Sachverständigenrat für Umweltfragen zu bekommen. Ab 92, da war gerade die Rio-Konferenz und alle haben irgendwie über Nachhaltigkeit geredet, aber noch nicht so genau gewusst, was das eigentlich ist. Und da habe ich gedacht, das interessiert mich aus philosophischer, ethischer Perspektive zu sagen, ja, was ist denn eigentlich die Konsistenz dieses Konzeptes? Was ist die innere Logik? Und ich habe das verbunden. Ich habe viel über Naturphilosophie auch damals einen Schwerpunkt gehabt. Also quasi, welches Naturverhältnis steckt eigentlich dahinter? Welches gesellschaftspolitische Modell? Und habe mich so richtig tief eingegraben in die normative Architektur des Konzepts der Nachhaltigkeit. Also das ist sowas, manche fragen mich, naja, wird es dir nicht langweilig, dich schon 30 Jahre lang mit dem Konzept zu beschäftigen? Und da habe ich gedacht, nein, es ist irgendwie, man kann immer was Neues drin entdecken, ist ein ungeheuer Anspruch. Im Grunde ist es ein Brennpunkt für alle sozialethischen Fragen der Gegenwart, von neuen Naturverhältnissen, gesellschaftlicher Transformation, Armutsbekämpfung, aber auch in der Disziplinarität, in der Wissenschaft. Also es ist ein Brennpunkt, von dem sich zu vielen Fragen bis hin zu Menschenrechten und dem Verständnis der Demokratie oder den Herausforderungen für Frieden und die Demokratie einen Fokus ergibt, wo man die Zusammenhänge der Themen entdecken kann. Und Hoch N, ich war von Anfang an in dem Konzept dabei und eben für Grundsatzfragen mit zuständig. Und wir haben gesagt, naja, da gab es durchaus 2 Fraktionen. Die einen haben gesagt, jeder hat sein eigenes Nachhaltigkeitsverständnis, sowieso so ein Breitbandbegriff. Und das ist nur verlorene Lebensmühe, wenn wir uns über den Begriff streiten. Und ich dachte, naja, wenn das nun mal die programmatische Basis von unserem Konzept ist, dann sollten wir irgendwie auch schauen, dass wir das begrifflich zuschärfen und uns darauf einigen, was wir eigentlich darunter verstehen. bei allen Vorbehalten, dass es ein pluralistisches Konzept ist, dass es da unterschiedliche Zugänge geben kann und geben darf. Aber doch, wenn man sagt, ein Forschungsverbund hat einen Begriff zur Grundlage und sagt, das macht einen Unterschied aus für die Hochschulpolitik, dann muss man auch darum streiten. Und dann haben wir eben in Hoch N das angepackt und versucht, in einem partizipativen Prozess und das Nachhaltigkeitsverständnis auch zu einigen. Ich bin auch Gründungsmitglied von DGEO Hoch N, also der Deutschen Gesellschaft dafür, aber noch stärker engagiert in Bayern, haben wir ein eigenes Netzwerk gegründet, jetzt vor 12 Jahren bereits, Hochschule und Nachhaltigkeit. Da war ich auch immer für Grundsatzfragen zuständig und war stellvertretender Sprecher. Das ist also sehr intensiv. Und ich bin auch Mitglied in dem Nachfolgeprozess von Hoch N, also das Lena Shape. Also Lena steht für Leitfaden Nachhaltigkeit, Shape Gestalten. Das war Verantwortung, Forschung in gesellschaftlicher Verantwortung, am Anfang ein Leitfaden für die außeruniversitären Einrichtungen. Und wir haben gesagt, das soll auch fruchtbar gemacht werden für die Universitäten und für den Zusammenhang eben von Forschung in den Universitäten, Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen. Also dort haben wir auch weiter an dem Konzept der Nachhaltigkeit gearbeitet, das noch mit dem Verständnis von Exzellenz von Hochschulen verbunden. Also insofern bin ich institutionell ziemlich stark eingebunden.
Umso schöner, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns zu Gast zu sein. Es ist jetzt mehrfach das Wort Grundsätze und grundsätzlich gefallen. Genau da würde ich gerne ansetzen. Und zwar unterhalten wir uns über das Thema Nachhaltigkeitsverständnis. Und da würde ich gerne fragen, was ist denn genau mit einem Nachhaltigkeitsverständnis gemeint? Und wozu brauchen wir ein Nachhaltigkeitsverständnis an Hochschulen?
Also Nachhaltigkeitsverständnis heißt, es geht auch darum, den Begriff richtig zu verstehen. Der hat ja einen ungeheuren Anspruch. Er soll quasi die Grundlage sein für einen neuen Gesellschaftsvertrag. Vergleichbar vielleicht mit der Idee der Menschenrechte in der Aufklärung vor gut 200 Jahren als neue Grundlage für einen Gesellschaftsvertrag, wo dann eben die Demokratie daraus hervorgegangen ist. So die Nachhaltigkeit als Grundlage für einen neuen Gesellschaftsvertrag formuliert Erdrechte oder ökologische Menschenrechte, formuliert irgendwie ein neues Konzept des Zusammenhangs von Armutsbekämpfung und Transformation des Naturverhältnisses und im Zusammenhang ökologische, ökonomische, soziale Herausforderungen. Und das ist nicht banal, quasi das zu präzisieren. Also ich würde sagen, ich habe mal einen Aufsatz gemacht, die 7 häufigsten Irrtümer des Nachhaltigkeitsverständnisses. Also beispielsweise ein Irrtum ist, dass man sagen kann, der Umfang ist nahezu unendlich. Wenn man sagt, es ist ökologische, ökonomische, soziale Aspekte in Entwicklung, das ist eigentlich alles und nichts. Also nach dem Gesetz der Logik, wenn der Begriff unendlich ist, der Umfang eines Begriffs definiert er nichts, also grenzt nichts ab, sagt eigentlich nichts aus, ist ein bloßes Etikett. Und so wird er ja häufig in der Politik auch verwendet. Nur für Sonntagsreden, nur als Etikett, der keinen Unterschied in der Strategie ausmacht. Insofern denke ich nur an diesem Beispiel, dass es wäre das Missverständnis des maximalistischen Fehlschlusses. Also, dass ich sage, nein, es geht nicht um die Summe dieser 3 Dimensionen, sondern um die Wechselwirkung. Es geht um systemisches Denken, es ist eine neue Form des Denkens. Und so analog gibt es eine ganze Menge von typischen Irrtümern im Nachhaltigkeitsverständnis. Manche kapitulieren und sagen, wir gehen es gar nicht an, die Definition, aber ich sage, Begriffe sind das Werkzeug, wie wir die Welt begreifen, wie wir mit denen wir Türen öffnen. Und es ist nun mal, ich bin ja Geisteswissenschaftler, als Philosoph und Theologe, dann denke ich, es ist mein Geschäft, die Begriffe, die wir verwenden, zu klären. Und insbesondere hat Nachhaltigkeit normative Implikationen. Es ist ein normatives Konzept. Es geht darum, um Verantwortung wahrzunehmen. Es geht darum, Gerechtigkeit global intergenerationell zu denken. Und wie eben so ein normatives Konzept zu unserem Wissenschaftsverständnis passt, das ist durchaus eine offene Herausforderung.
Und wo würdest du sagen, liegt das Potenzial, wenn Hochschulen ein Nachhaltigkeitsverständnis entwickeln? Also wenn wirklich begriffen wird, was bedeutet denn Nachhaltigkeit im Hochschulkontext?
Ich denke, wir sind eine Wissensgesellschaft. Das heißt, wenn eine gesellschaftliche Transformation gelingen soll, dann hat die Wissenschaft eine Impulsfunktion. Dann müssen die Universitäten eben aktive Akteure sein, auch für gesellschaftliche Transformation. Und müssen aus ihrem Kontext heraus den Begriff erschließen, sonst wäre es ja eine Fremdbestimmung. Und das ist eine enorme Herausforderung, auch für Konsistenz, Die SDGs, die Sustainable Development Goals der UNO, sind zwar der verbindliche politische Rahmen dafür, aber das ist kein konsistentes Konzept. Also die Spannung zwischen ökologischen und entwicklungspolitischen Zielen ist dort einfach nicht geklärt. Da haben sich die Weltgesellschaft haben sich zusammengesetzt und gesagt, auf dem Zettel, jeder darf mal schreiben, was er sich wünscht. Und dann hat man daraus eine Liste erstellt von 17 Zielen oder 64 Einzelzielen. Aber das ist noch kein kohärentes Konzept. Das heißt, die Aneignung der Nachhaltigkeit durch die Hochschulen bedarf der Denkarbeit, bedarf der begrifflichen Präzisierung und Tiefenarbeit, um aus den Fächern heraus, aus der Mitte der verschiedenen Fächer zu sagen, was ist Ihre Perspektive auf Nachhaltigkeit? Was bedeutet das für die Rechtswissenschaften überhaupt mal den Eigenwert der Natur, das Recht der Natur zu erschließen, um ein Beispiel zu nennen? Was bedeutet es für die Demokratie? Felix Heidenreich sagt, wir brauchen im Grunde in der Demokratie eine Weiterentwicklung über den Liberalismus hinaus zu einer republikanischen Demokratie als Konsequenz. Was bedeutet das für ökonomische Modelle, die die Natur im Grunde nur als Kostenproblem weitgehend in den Blick nehmen? Also das heißt, die Wissenschaften müssen aus ihrer Mitte heraus formulieren, was Nachhaltigkeit für sie für einen Unterschied ausmacht. Nur dann gelingt die Aneignung der Nachhaltigkeit als etwas, was aus der Wissenschaft herauskommt, was eben Qualität von Forschung ausmacht, was Vernetzung von Forschung voranbringt und damit bessere Forschung ermöglicht und nicht quasi ein politisches Konzept, was der Wissenschaft übergestülpt wird und letztendlich dann eine Fremdbestimmung wäre. Insofern ist die gewaltige Arbeit zu leisten, das Verständnis des Konzeptes aus dem spezifischen Kontext der Hochschulen und der einzelnen Fächer mit ihren methodischen Standards zu erschließen.
Genau auf diese Pluralität würde ich gerne noch einmal eingehen. Und du hast es eben schon gesagt, es gibt ja unglaublich viele verschiedene Disziplinen an Hochschulen und damit auch verschiedene Perspektiven, die das Thema Nachhaltigkeit betrachten. Wie gehen wir damit um, wenn wir sagen, es muss ein Nachhaltigkeitsverständnis entwickelt werden? Reden wir dann von einem Nachhaltigkeitsverständnis für eine Institution oder sind es durchaus verschiedene Verständnisse innerhalb eines Verständnisses? Wie würdest du das einordnen?
Ja, so kann man es formulieren. Verschiedene Verständnisse innerhalb eines Verständnisses. Es ist also klar, wir brauchen ein Grundverständnis, dass wir über die gleiche Sache reden. Wir brauchen einen Rahmen, wir brauchen bestimmte Eckpunkte, die wir formulieren. Und da haben wir auch in Hoch N in einem mehr als zweijährigen Prozess, Konsultationsprozess, auch versucht, das zu formulieren. Aber da sind ja viele offene Begriffe, die von unterschiedlichen Hochschulen in unterschiedlichen Kontexten mit unterschiedlichen Fachdisziplinen sehr verschieden interpretiert werden können. Es ist ein pluralistisches Konzept. Das heißt, was konkret dann Gerechtigkeit für die einen bedeutet, was Effizienz bedeutet für die anderen, das kann und muss unterschiedlich ausformuliert werden. Und schließlich haben die Hochschulen ja verschiedene Programme und es geht ja um ihr Selbstverständnis, ihre Zukunftsfähigkeit, ihre spezifischen Potenziale, Kompetenzen und Nachhaltigkeit soll ja in Bezug auf diese konkretisiert werden. Also die konkrete Umsetzung, die konkrete Füllung der sehr offenen und weiten Begriffe im Nachhaltigkeitskonzept lässt viel Spielraum für unterschiedliche Verständnisse und einen Raum der Pluralität zu. Und das ist sehr wichtig, weil zu Nachhaltigkeit gehört es ja eben dazu, als Form und Inhalt, dass jeder auch seine eigenen Ziele formuliert und sich damit verbindlich dazu entschließt. Es geht um Vorstellungen gelingenden und guten Lebens letztendlich, was auch kulturell pluralistisch formatiert ist.
Du hast es eben schon gesagt, die Entwicklung eines Nachhaltigkeitsverständnisses für eine Hochschule, das ist ja ein Prozess. Das passiert ja nicht von heute auf morgen. Es ist ja nicht wir setzen uns jetzt dahin und dann entscheiden wir das innerhalb von einer Stunde, wie Nachhaltigkeit verstanden wird. Innerhalb dieses Entstehungsprozesses eines Nachhaltigkeitsverständnisses, was würdest du sagen, welche Aspekte sind zu beachten, damit tatsächlich das Nachhaltigkeitsverständnis, was erarbeitet wurde, auch langfristig gesetzt und angewandt wird?
Ja, also ich glaube, man darf die Widerstände nicht unterschätzen. Nachhaltigkeit ist ein normatives Konzept, normativ gehaltvoll, normativ anspruchsvoll. Es geht um eine bestimmte Horizonterweiterung für unser Gerechtigkeitsverständnis. Es geht auch um den Eigenwert der Natur. Es geht um die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung, auch durch die Wissenschaft und durch die Universitäten und Hochschulen. Und es dominiert eigentlich immer noch im Mainstream der Wissenschaftstheorie Positivismus. Der sagt, Wissenschaft besteht darin, objektiv Tatsachen festzustellen und zu beschreiben und gerade nicht zu werten. Und das ist ja auch wichtig, eine Unterscheidung zwischen einem wertenden und zwischen einem beschreibenden Gebrauch unserer Vernunft. Trotzdem, glaube ich, sagt Nachhaltigkeit, dass beides nicht völlig zu trennen ist, sondern dass irgendwie die Art und Weise, wie ich die Welt beschreibe, immer zu tun hat mit bestimmten Interessen, bestimmten Blickwinkeln, bestimmten institutionellen Settings und Rahmenbedingungen, was mich interessiert, was mich weniger interessiert. Und Wissenschaft wirkt immer auch im Blick auf gesellschaftliche Entwicklungen. Und wenn ich meine, die Wissenschaft sei sehr neutral, dann wird sie eben eingespannt, ohne dass sie selber merkt, als Motor für eine bestimmte Art der wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen Entwicklung, dann ist sie Motor für die expansive Moderne, was sie in den letzten 200 Jahren sicher wesentlich war oder 500 Jahren, je nachdem, wie man das geschichtlich fassen will. Und das ist nicht wertneutral. Und wir merken gerade, dass gegenwärtig diese expansive Modelle diese expansive Moderne, die wesentlich von einem bestimmten Wissenschaftsverständnis getrieben ist, an die Grenzen kommt und wir damit den Raubbau an den ökologischen Ressourcen betreiben, den Raubbau an den Planeten, die planetaren Grenzen überschreiten. Und ich werde dieses Problem nicht lösen können ohne ein anderes Verständnis von Entwicklung, von Fortschritt. Und da ist die Wissenschaft, spielt die Wissenschaft eine wesentliche Rolle. Das hängt mit unseren Rationalitätskonzepten zusammen, den Dualismus zwischen Subjekt und Objekt. Rationalität, dass dann auch noch verstanden wird, was ich objektiv messen kann, was ich im Experiment nachprüfen kann, das ist ein bestimmtes Naturbild dahinter. Also darum geht es mir in der Aneignung der Wissenschaft vom Konzept der Nachhaltigkeit. Muss das verbunden werden? Wo sind eigentlich die Widerstände zum Mainstream, zum gegenwärtigen Wissenschaftsverständnis, den gegenwärtigen Theoriemodellen in den einzelnen Disziplinen? Und da gibt es erheblichen Klärungsbedarf und Diskussionsbedarf, wenn man das ändern, wenn man das erweitern will. Aber ich glaube, um zu sagen, wo sind die Widerstände? Das ist eben nicht nur quasi institutionell und äußerlich, sondern es hat zu tun mit der Mitte unseres Wissenschaftsverständnisses, auf dem die Universitäten aufruhen. Und wenn wir nicht diese tiefen Dimensionen der wissenschaftstheoretischen Debatte wirklich offensiv angehen, dann wird am Ende die Nachhaltigkeit nur eine Spielwiese außerhalb des Kernbereichs von Wissenschaft sein, wo sich ein paar, die sich halt gesellschaftlich beunruhigen, auch noch ein bisschen Aktivismus entfalten und bei Sonntagsreden die Wissenschaften ein bisschen dazu reden. Aber es wird nicht mit dem Kernbereich von Forschung und Lehre zu tun haben. Und darum geht es ja gerade. Das Konzept der Nachhaltigkeit für die Universitäten folgt einem gesamtinstitutionellen Ansatz. Darauf haben wir uns in Hoch N auch wesentlich geeinigt. Das heißt, es geht darum, es umzusetzen in Forschung. Das hat was mit Theoriemodellen zu tun, das mit dem Selbstverständnis der Disziplin. In der Lehre, das hat auch was zu tun, der Art und Weise, wie wir lehren. Bildung für Nachhaltigkeit funktioniert eben nicht gerade nur als neuer Inhalt für die alten Konzepte. Theologisch würde ich sagen, neuer Wein in alten Schläuchen funktioniert nicht, sondern wir brauchen auch neue Schläuche, wir brauchen auch neue Formen der Art und Weise der Vermittlung, der Art und Weise der Vernetzung des Wissens, interdisziplinär, transdisziplinarität, mit einer aktiven Rolle der Lernenden, mit dem Relevanzfaktor. Das ist nicht einfach ein zusätzlicher additiver Inhalt, sondern Bildung für Nachhaltigkeit braucht durchaus eine Reflexion, auch bildungstheoretische Reflexion. Und da entsteht viel neuer Inhalt. Und das Dritte, es hat auch was zu tun mit Campusmanagement oder Betriebsführung. Es geht nicht hin, wenn wir quasi in der Praxis der Hochschulen Energie verschwenden oder die Weiter- und die Weiß in der Mobilität überhaupt nicht darauf achten, es einzusparen. Wir also in der Praxis das Gegenteil von dem, was wir von anderen fordern, tun, dann wird es nicht glaubwürdig und wird auch nicht wirklich uns abgenommen und wird sich auch nicht angeeignet von den Lernenden, den Studierenden. Und genauso Wissenstransfer als der vierte Bereich, also eine neue Form des Dialogs mit der Gesellschaft, der wesentlich zur Nachhaltigkeit auch dazugehört, eine aktive Rolle der Universitäten in der Mitgestaltung, in der Bündelung des Wissens, der Aufbereitung des Wissens, dass Politik, dass Gesellschaft danach handeln kann. Und schließlich Hochschulgovernance gehört auch dazu. Also es hat was zu tun, wie Hochschulen geführt werden, was die Zielsetzungen sind, die Rahmenbedingungen, die Berufungspolitik der Hochschule. Also diese fünf Dimensionen, Forschung, Lehre, Campusmanagement, Wissenstransfer und Governance von Hochschulen, Das ist die Umsetzungsperspektive, wenn Nachhaltigkeit an Hochschulen, an Universitäten gelingen soll.
Du sprichst es ein bisschen an und ich frage mich, oder eine Frage, die mir immer wieder begegnet und die ich dir gern stellen würde, ist, würdest du sagen, dass man Nachhaltigkeit an Hochschulen mittlerweile auch einfach normativ voraussetzen kann? Ist es Nachhaltigkeit schon so weit vorangeschritten, dass es als etwas Gesetztes verstanden werden kann, oder ist es immer noch der Aushandlungsprozess, von dem du eben gesprochen hast?
Ich glaube, es ist immer noch der Aushandlungsprozess. Also in Sonntagsreden und äußeren Bekenntnissen kann man durchaus schon relativ viel voraussetzen. Wir haben beispielsweise von diesem Bayerischen Netzwerk Hochschule und Nachhaltigkeit, inzwischen umgenannt in BeiZEN, also Zentrum für Nachhaltigkeit, aber es ist eigentlich dezentral, 6 Trägerhochschulen, die da sind. Also auf Initiative von dem Netzwerk hat unser Nachhaltigkeitsverständnis, haben wir auf 2 Seiten zusammengefasst, formuliert. Das haben alle alle staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen und Universitäten von Bayern unterschrieben als Selbstverständnis. Das ist immerhin was. Und es gibt aber natürlich, was die Wirkung davon ist, das ist natürlich sehr offen. Also ich denke, sowas kann man schnell unterschreiben, das hat zunächst mal gar keine Wirkung, sondern die Wirkung entfaltet sich erst dann, wenn Institutionen gegründet werden, wenn Forschungskonzepte, Forschungsprogramme, Kriterien für Förderung von hochkarätiger Wissenschaft tatsächlich sich ändern und sie das berücksichtigen. Das ist ein weiter Weg. Und ich denke, ist völlig klar, Nachhaltigkeit ist, nur um ein Beispiel zu nennen, interdisziplinäres Konzept. Aber die Bewertung von Forschungsanträgen, auch von der DFG, ist weitgehend noch disziplinär. Das heißt, und natürlich für meine eigene Universität, LMU, da ist das Wichtigste, sie will im Exzellenzwettbewerb erfolgreich sein. Und solange Nachhaltigkeit nur was ist für eine Proklamation für die Webseite und so, ist es nicht wirklich der Kernbereich und eine Richtungsbestimmung für die Forschung. Das heißt, erst dann spielt es ernsthaft eine Rolle, wenn anerkannt ist, dass Nachhaltigkeit ein Kriterium für Exzellenz ist, für die Qualität von Forschung. Wenn das eine Rolle spielt bei der Begutachtung, wenn der Anspruch zum Beispiel von Interdisziplinarität sich in der Art und Weise der Begutachtung niederschlägt. Und das ist nicht banal, das ist nicht einfach, weil natürlich die einzelnen Disziplinen haben ihre spezifische Methodik und danach werden die Forschungsprojekte und Anträge bewertet. Aber trotzdem sagt man, es muss irgendwie kreativ das Innovationspotenzial gerade dadurch kommen, dass man die verschiedenen Methoden und Perspektiven, Ansprüche, Fragestellungen unterschiedlicher Disziplinen in interessanter, innovativer, kreativer Weise kombiniert. Und erst wenn das in dieser Bewertungstektonik von Forschungsprojekten eine Rolle spielt, erst wenn das eine Relevanz hat für Exzellenz, für die Bewertung, dass da eben auch Nachhaltigkeit, gesellschaftliches Engagement, die Ideen von den großen Herausforderungen eben von Klimawandel, Biodiversität, Armutsbekämpfung, eine Rolle spielen, erst dann wird sich ernsthaft an der Universitätsentwicklung etwas ändern.
Sehr spannende Perspektive. Und dieser Veränderungsprozess, der ja entsteht und den wir auch aktuell schon immer sehen, der wird ja von den Menschen mitgetragen, die auch im System gerade arbeiten. Also die Menschen, die sich tagtäglich dafür einsetzen, tagtäglich sich damit auseinandersetzen, diese Nachhaltigkeitsverständnisse auch zu erarbeiten, diese Themen mit in Entscheidungsprozesse zu bringen, mit immer wieder in den entsprechenden Räumen zu platzieren. Und da begegnet es ja immer noch einem Widerstand, von dem du auch eben schon gesprochen hast. Wie würdest du sagen, ist mit den Widerständen gegenüber der Nachhaltigkeit oder eines Nachhaltigkeitsverständnisses umzugehen?
Also den spannendsten Widerstand habe ich eigentlich so erfahren, empfunden, als wir eine Veranstaltung mal gemacht haben, auch mit dem BMBF, zu dem großen Sustainability Summit zu Verantwortung und Freiheit der Wissenschaft. Und die Vereinigung der Allianz der Hochschulen hat ja auch gesagt, Freiheit ist unser System und quasi der Anspruch von gesellschaftlicher Verantwortung für Wissenschaft sei quasi eine Fremdbestimmung, ein Verrat der Ausrichtung der Wissenschaft allein an dem Kriterium von wahr und falsch und Richtigkeit zugunsten politischer Ziele. und politischer Manipulation, weil Nachhaltigkeit eben und die gesellschaftliche Verantwortung ein politisches Ziel sei. Und es wird durchaus eine sehr interessante, auch wissenschaftstheoretische Debatte um transformative Wissenschaft. Schneidewind hat da sich stark gemacht, vor allem Uwe Schneidewind, früher im Wuppertal-Institut, jetzt für Klimawandel und Energie, jetzt inzwischen Oberbürgermeister dort, also hat auch die Fronten gewechselt von der Wissenschaft in die Politik. Und zum Beispiel Strohschneider, DFG-Präsident damals, hat stark dagegen geschrieben und hat gesagt, eben, das wäre ein Ausverkauf der Wissenschaft zugunsten eben einer politischer Kriterien, die eben letztendlich der Manipulation Tor und Tür öffnet. Und ich denke, Wissenschaft hat auch darf keine unmittelbar aktivistische Rolle haben. Es geht tatsächlich darum, dass wir Erkenntnisgewinn haben und nicht die gesellschaftliche Nützlichkeit im Blick haben. Aber Nachhaltigkeit ist eben nicht ein von außen kommendes Kriterium der gesellschaftlichen Nützlichkeit, sondern hat was zu tun mit der Art und Weise, wie wir die Welt sehen, wie wir die beschreiben. Ich habe es versucht, festzumachen, schon einzudeuten, hat was mit der Wissenschaftstheorie zu tun. Und dann zu sagen, natürlich ist Freiheit und Verantwortung gehören zusammen. Verantwortung ist der Vollzug von Freiheit. Wer nicht weiß, wofür er sich einsetzt in seiner Freiheit, dem wird die Freiheit leer als Beliebigkeit. Also Freiheit ist mit Kant eben die Fähigkeit, sich nach dem als gut erkannten, nach dem moralischen Gesetz selbst zu bestimmen. Und die Freiheit und der Wissenschaft kann nur zurückgewonnen werden, wenn wir diese Freiheit eben auch für Verantwortung gebrauchen. Und gerade gegenwärtig haben wir ja ein enormes Misstrauen gegen die Wissenschaft. Denken Sie, wenn man an die Verschwörungstheorien denkt, der Corona-Leugner und der Polemik gegen die Wissenschaft in diesem Kontext, das entfaltet worden ist. Also wir haben ein Defizit, dass die Wissenschaft neu irgendwie um die Vertrauenswürdigkeit ringen muss. Und das geht eigentlich nur, wenn wir uns interdisziplinär vernetzen und sagen, wir machen nicht ein Glasperlenspiel, nur la pola, sondern die Wissenschaft soll durchaus dem Wohl des Menschen und dem Wohl der Schöpfung, dem Wohl der Natur dienen, dem Wohl der Gesamtentwicklung auf unserem Planeten. Und sie lässt sich dafür die Pflicht nehmen, natürlich mit Innovationen, mit durchaus einer gewissen Neugier, wo wir am Anfang noch nicht wissen, was dabei rauskommt. Ich hatte gerade den Abschluss des großen Forschungsprojektes zu Genomediting, also grüne Gentechnik in der Landwirtschaft, ist extrem umstritten. Ja, das war sehr spannend. Und da Vorsorge und Innovation zusammenzudenken als ethische Prinzipien, das war da der Gegenstand des Projektes. Also das ist ein Wagnis, wie man hier die Verantwortung der Wissenschaft genau formuliert. Die hat was mit Innovation zu tun. Sie braucht Freiheit, sie braucht ein Grundvertrauen. Aber dieses Rückgewinnen des Vertrauens für die Wissenschaft, das halte ich für essentiell. Und wir sind eine Wissensgesellschaft. Wir können die großen Herausforderungen unserer Zeit, sei es Pandemien, sei es Frieden, sei es Nachhaltigkeit, also Klimaschutz, sei es Armutsbekämpfung, sei es Gesundheit, persönliche Gesundheit, planetare Gesundheit, können wir nur lösen, wenn wir das wissensbasiert machen und wenn wir das sehr zersplitterte Wissen in über 4000 Disziplinen, die wir haben, also der repräsentative Typus moderner Wissenschaft ist ja der, der immer mehr über immer weniger weiß, also quasi immer sehr zersplittert. Und wir haben enorme Probleme, dieses Wissen zusammenzuführen. Es gibt eben heute nicht mehr den einen Generalgelehrten, der alles weiß, sondern wir müssen das durch mühsame interdisziplinäre Prozesse zusammenführen. Und das ist ein neuer Bereich, glaube ich, der für eine verantwortliche Wissenschaft entfaltet, institutionell gesichert werden muss, um das Wissen so aufzubereiten, dass Orientierung entsteht. Und Orientierung heißt ja immer ein Gesamtwissen, einen Überblick haben. Ich kann bei der Orientierung in der Ethik kann ich nur sagen, mich interessiert nur der Aspekt, der Rest interessiert mich nicht, sondern ich muss ja einen Überblick haben über die Situation, über die Herausforderungen, die Prioritäten, die verschiedenen Fragestellungen, wenn ich tatsächlich ausgewogen urteilen soll. Und quasi die Rehabilitierung der normativen Vernunft auch in unserem Wissenschaftsbetrieb ist notwendig, wenn diese Vernunft des Wissens eben tatsächlich als Kompass dienen soll für die Lösung der gesellschaftlichen Herausforderungen. Also das war die interessanteste Debatte, die ich geführt habe, die auch, finde ich, eine denkerische, wissenschaftstheoretische, methodisch-ethische Herausforderung ist. Und wo ich dachte, man kann nicht so leicht entscheiden, welche Seite einfach recht hat mit der transformativen Wissenschaft oder dem Modell der Abgrenzung. Ortwin Renn hat mal den Begriff der katalytischen Wissenschaft in das Gespräch gebracht. Also Wissenschaft ist sowas wie ein Katalysator für gesellschaftliche Veränderungen. Also das ist klar, das ist die Aufgabe der Politik und die Politiker müssen Zustimmung in der Bevölkerung generieren und entsprechend dem handeln. Aber die Wissenschaft hat sowas wie eine Katalysator, eine Impulsfunktion, um Veränderungsprozesse anzustoßen, Wissen zur Verfügung zu stellen, was für vernünftige demokratische Debatten notwendig sind. Aber ich glaube, dramatisch ist, was wir in der Gesellschaft gegenwärtig haben, eben, dass die Vernunft oft keine Rolle mehr zu spielen scheint bei politischen Prozessen. Wenn man AfD nennt, die neue Polemik, die wir haben, die Verschwörungstheorien, alles im Schatten der Corona-Krise, aber das geht ja weiter mit dem Russland-Ukraine-Krieg. Überall denkt man, es ist nicht mehr selbstverständlicher Standard, dass man überhaupt sich auf vernünftige Argumente einigen kann. Und das, denke ich, ist eine Herausforderung für die Wissenschaft, hier ihr Potenzial noch mal aktiver, noch mal besser aufbereitet, auch kommunikationsfähiger in die Gesellschaft einzubringen. Das ist jetzt nur die Dimension auch des Wissenstransfers, was wirklich eine Herausforderung ist, dass Universitäten sich neu aufstellen müssen. Aber damit steht und fällt auch die Chance für die Nachhaltigkeit. Und das sind durchaus sehr spannende Konzepte, wo es viele Widerstände und Zugprozesse gibt, wie man genau auch die Wissenschaft, die Aufgaben der Wissenschaft definiert, ohne die Wissenschaft zu überfordern, weil Wissenschaftler sind ja auch nicht Alleskönner. Und wenn sie auch, jeder hat unterschiedliche Begabungen, aber wir brauchen mehr Wissenschaftler, die eine Kommunikationsbegabung haben und aktiv sind in den Medien mit den verschiedenen Fachdisziplinen.
Das ist ein sehr, sehr spannender Einblick auch in einen ja doch allgegenwärtigen Widerstandsprozess und eine Möglichkeit, damit umzugehen. Du hast gesagt, dass es eine Möglichkeit ist oder ein Bestreben sein sollte, neue Orientierungspunkte zu schaffen. Also einen gemeinsamen Konsens, wo interdisziplinär und transdisziplinär miteinander verschiedene Perspektiven ausgetauscht werden. Und einer dieser Orientierungspunkte, der geschaffen wurde, so nehme ich es wahr, ist das Nachhaltigkeitsverständnis, was in Hoch N erarbeitet wurde. Auch das war ja ein Prozess, wo viele WissenschaftlerInnen und auch viele Institutionen zusammengekommen sind und gemeinschaftlich sich auf den Weg gemacht haben. Kannst du mir ein bisschen etwas davon erzählen, wie der Weg zu einem gemeinsamen Nachhaltigkeitsverständnis in Hoch N war und wie ihr zu diesem Ergebnis gekommen seid?
Das war durchaus ein sehr langer, mühsamer Prozess. Also, der erste Schritt war, überhaupt sich darauf zu einigen, dass wir sowas wie ein gemeinsames Verständnis brauchen. Das war am Anfang keineswegs selbstverständlich, weil eben viele gesagt haben, es ist eben so ein schwammiger Begriff und so, das lassen wir am besten beiseite und wir brauchen doch keine gemeinsame Definition. Dann haben wir uns durchgesetzt und sagen, doch, als für eine Kohärenz müssen wir klären, worüber wir eigentlich reden. Und es ist Aufgabe der Wissenschaft, auch die Begriffe, die sie verwendet und die normativen Implikationen dieser Begriffe zu klären. Und wir sind aber dann partizipativ vorgegangen und induktiv, indem wir erstmal gesammelt haben, was ist das Nachhaltigkeitsverständnis der verschiedenen Beteiligten, am Anfang 11 Universitäten, Hochschulen, was haben die für ein Nachhaltigkeitsverständnis? Weil das ist wichtig, war uns wichtig, dass es nicht was Aufgestülptes ist, was von außen kommt, sondern was quasi die Universitäten eben mit den Prozessen, die an ihnen schon stattgefunden haben, verbinden und das als eine Erweiterung, Klärung und Synergiebildung erfahren und nicht als Fremdbestimmung. Und dann haben wir versucht, aus diesem bestehenden Nachhaltigkeitsverständnis die kohärenten Elemente oder die gemeinsamen Elemente zu eruieren und dann versucht, zwischen diesen Elementen Kohärenz herzustellen, vielleicht auch manches zu systematisieren und dann in einem ziemlich mühsamen Prozess hin und her zu sagen, also das nehmen wir raus, das lassen wir weg und könnt ihr damit leben. Und so haben wir in dem mehr als zweijährigen Prozess ein gemeinsames Verständnis formuliert und definiert. Und das wurde dann in den Versammlungen auch angenommen als Konsens zwischen den verschiedenen Hochschulen. Und es ist ja nicht nur bei den 11 geblieben, sondern am Ende in dem Gesamtprozess waren ja über 100 Hochschulen dabei. Und wie gesagt, eben alle bayerischen Universitäten und Hochschulen, die öffentlich anerkannt sind. Also das ist dann wieder relativ schnell gegangen. Aber wir haben durchaus gesagt, wir verstehen Nachhaltigkeit als pluralistisches Konzept. Das soll nur ein Rahmen sein, Und es ist geradezu, es ist erwünscht, dass die Hochschulen auch in ihrem eigenen Kontext das anschauen und es ergänzen mit dem, wo ihre Potenziale sind, ihre Schwerpunkte, wo sie eben noch was ergänzen, was variieren wollen. Diese Vielfalt ist, denke ich, auch ein Element von Nachhaltigkeit. Es soll auch eben die Potenziale, die spezifischen Perspektiven integrieren, aufgreifen und erst dann entsteht Verbindlichkeit und auch Identifikation, wenn die Leute das Gefühl haben, ihre spezifischen Kontexte und Potenziale sind darin aufgehoben, kommen darin zur Geltung. Und man braucht ja Einheit, aber keine Einheitlichkeit.
Bleiben wir einmal ein bisschen bei der praktischen Umsetzung oder bei dem praktischen Prozess des Erarbeitens einer Nachhaltigkeits- oder eines Nachhaltigkeitsverständnisses. Du hast eben gesagt, dass die Erarbeitung ein partizipativer Prozess ist. Da stellt sich mir die Frage, nehmen wir mal das Beispiel einer Institution, einer Hochschule. Die Aufgabenstellung oder das Bestreben ist, ein Nachhaltigkeitsverständnis soll gemeinschaftlich erarbeitet werden. Was würdest du sagen, gibt es für Grundlagen in der Erarbeitung? Wer sollte mit einbezogen werden? Wie könnte eine Leitung des Ganzen funktionieren? Wie würdest du oder hättest du Empfehlungen an die praktische Herangehensweise eines solchen Erarbeitungsprozesses?
Ich meine, da gibt es inzwischen viele Erfahrungen, wie so Leitbildprozesse funktionieren. Es ist wichtig, dass die Hochschulleitung, also die institutionelle Leitung irgendwie dabei ist, damit es dann auch institutionell verbindlich für alle gelten kann. Und dann muss natürlich auch immer einige Experten in der Sache und die das auch mit Leidenschaft vertreten, die dann auch Differenzierungen einbringen, Vorschläge einbringen. Also es braucht beide Akteursgruppen. Und das war für uns ganz wichtig. Insgesamt gilt das für den gesamten Nachhaltigkeitsprozess an Hochschulen. Es muss immer top-down und bottom-up, beides muss zusammenkommen. Also wir hatten an der LMU beispielsweise 7 Jahre lang LMU Grün, einen Bottom-up-Prozess, der aber von der Hochschulleitung bestenfalls gerade noch so geduldet wurde, aber keineswegs unterstützt worden ist. Und haben jetzt letzten November ein Nachhaltigkeitszentrum, Münchner Nachhaltigkeitszentrum gegründet. Da haben wir immerhin ein bisschen mehr Zustimmung der Universität. Aber bei uns ist es bisher eher so ein Bottom-up-Prozess von engagierten Kolleginnen und Kollegen als Top-down. Und insgesamt, dass es gelingt, muss aber beides zusammenkommen. Und gerade für so ein Selbstverständnis der Nachhaltigkeit ist es wichtig, weil es soll ja quasi integrierender Faktor sein für die Strategie der Hochschule selbst. Und das hat ja was mit Governance zu tun. Also Nachhaltigkeit ist eben gerade nicht ein Teilbereich, den man sinnvoll irgendwo ablagern kann, sondern Nachhaltigkeit geht aufs Ganze. Sie ist ein Gesamtverständnis der Gesellschaft oder eben der Institution, will der verschiedenen Aspekte integrieren. Und wenn das quasi nur in einem Teilbereich aufgehängt ist, dann macht dieser ganzheitliche, integrierende, integrale Anspruch der Nachhaltigkeit gar keinen Sinn. Insofern ist es unbedingt notwendig, dass die Hochschulleitung auch mit engagiert ist und von dort her dann Verbindlichkeit für dieses Leitbild, für das Nachhaltigkeitsverständnis, für die Institution auch mitgegeben und garantiert wird.
Wir haben jetzt immer mal wieder von Potenzialen und Möglichkeiten gesprochen, die ein einheitliches oder ein gemeinsam erarbeitetes Nachhaltigkeitsverständnis an Hochschulen haben kann. Wo würdest du sagen, sind die Grenzen eines Nachhaltigkeitsverständnisses, beziehungsweise wo endet dessen Wirkkraft?
Also zum einen ist schon, wenn man ein Nachhaltigkeitsverständnis als Leitbild formuliert, das hat zunächst mal, glaube ich, relativ geringe Wirkung. Unmittelbar ist, sollte man das auch nicht unterschätzen, nicht überschätzen. Also es ist wichtig, dass es sowas gibt, aber am Ende wird es nur dann lebendig und gelebt, wenn Leute da sind, Professorinnen, Professoren, Universitätsleitung, also Präsidenten, Vizepräsidenten, die das wirklich sich zu eigen machen und mit Leidenschaft vertreten und umsetzen. Dann braucht es natürlich für die Wirksamkeit, dass es sich als Kriterien in der Förderung von Projekten umspricht. Also das ist mal interdisziplinär, transdisziplinär, das Element des Normativen, die Themensetzungen, die damit verbunden sind, dass es entsprechende Ausschreibungen für Förderprogramme gibt, erst dann entfaltet es reale Wirkung. oder eben auf der Ebene mit den Studierenden, denke ich, da wird am Ende es nur gelingen, wenn Eigeninitiative der Studierenden dabei ist. Wir haben zum Beispiel Münchner Hochschultage, die sind auch von den Studierenden selber organisiert, eine Hochschulwoche, wo sie selber sagen, definieren die Wünsche an Themen, auf die Professoren zugehen, die in entweder normalen Lehrveranstaltungen oder Zusatzveranstaltungen dann sich eine Woche mit Themen des Klimawandels, der Biodiversität auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn es bei Studierenden ankommt, dann, wenn sie nicht nur Objekte der Belehrung sind, sondern wenn sie selber sagen, das sind unsere Themen, da wollen wir was machen. Da wollen wir aktiv sein und vielleicht eben die Fridays for Future, es gibt ja auch die Students for Future und viele Bewegungen, also wenn da Eigenaktivität entsteht. Genauso, wenn es implementiert wird in dem Bereich von Betriebsführung, also wenn da jemand ist, der das mit Leidenschaft entfaltet. An der LMU ist beispielsweise ein großer Hemmfaktor, dass wir sehr viel alten Gebäudebestand haben. Und derzeit, glaube ich, sind 10 Gebäude gleichzeitig, die renoviert werden. Die Zuständigen sagen, sie sind eh schon überfordert damit, das alles gleichzeitig auf die Reihe zu kriegen. Sie können sich jetzt auch nicht noch um Nachhaltigkeit kümmern. Das ist natürlich ein Killerargument. Aber im Prinzip ist eigentlich die Idee, dass jedes Jahr ein Gebäude nachhaltig saniert werden soll. Und das ist natürlich klar, macht es enorm was aus für das Energiemanagement. Das kann auch attraktiv sein, Energie zu sparen und in vielen Bereichen. Aber es ist ein mühsamer Prozess. Es steht und fällt, glaube ich, damit in der Umsetzung, dass man oft unterschätzt, wie viel Aufwand das ist. Und es oft, glaube ich, ist es doch noch zu größeren Teilen etwas, was Engagierte irgendwie on top zusätzlich machen. Dass man also Stellen dafür schafft, Zuständigkeiten dafür definiert und sagt, dann kann sich das durchaus auch lohnen für bessere Lehre, kann sich lohnen für Einsparungen im Müllbereich, im, was weiß ich, in der Mensa, im Essen. Also gerade weniger Fleisch ist ja eigentlich attraktiv für viele Studierende, aber es muss natürlich auch gut gekocht sein, dass es wirklich attraktiv ist. Und bis jetzt, gerade heute Mittag, war ich umgeben von lauter Leuten, die nur Fleischmenü gewählt haben. Ja. Hab ich gedacht, das geht doch nicht. Also da könnte man einiges tun. Also so, es hängt an engagierten Leuten, aber ich glaube, wir müssen von dem Einzelfall vom Projekt zur Struktur kommen und stärker dafür Stellen schaffen, Zuständigkeiten definieren, Finanzen zur Verfügung stellen und zu sagen, das lohnt sich, aber man braucht einen langen Atem.
Ein langer Atem ist definitiv etwas, was notwendig ist. Und du hast es gesagt, du bist schon seit 30 Jahren mit dem Thema in Verbindung. Dich bewegt das Thema des Nachhaltigkeitsverständnisses schon seit 30 Jahren. Machen wir einmal den Blick in Richtung des Horizonts. Was siehst du in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, die da auf uns zukommen? Was wünschst du dir für das Thema Nachhaltigkeitsverständnisse an Hochschulen?
Also ich bin kein Orakel für die Zukunft, aber ich glaube, es ist absehbar, dass wir im Augenblick eine Schere haben zwischen Dringlichkeitsformulierungen in der Wissenschaft. Sie sagen, das Zeitfenster ist dabei, sich zu schließen. Wir sind eigentlich schon in vieler Hinsicht im Wirkungsraum von Tipping Points, von Kipppunkten. Das heißt, wir haben mit ökologischen Katastrophen zu rechnen. Jetzt gerade ja aktuell nochmal auch die empirischen Analysen, dass in Deutschland sich das Klima schneller erwärmt als anderswo. Das heißt, wir mit Trockenheiten, Fluten, Katastrophen zu rechnen haben. Und gleichzeitig schwindet die Akzeptanz für Klimapolitik. Wegen AfD-Präsenz, wegen Polarisierung der Gesellschaft, weil viele Angst haben vor sozialem Abstieg, weil vielleicht für viele das Geld knapper wird und wir die Ungleichheit auch nicht wirklich gelöst haben, sondern die Schere weiter auseinandergeht in vielen Bereichen. Also quasi, es ist absehbar, dass die Konflikte steigen werden und die Polarisierung in der Gesellschaft. Möglicherweise, da müssen wir sehr aufpassen, dass eben es nicht gewaltsamer Widerstand wird. Und die letzte Generation im Klimakleben hat ja jetzt diese Strategie im Augenblick zurückgestellt, sagen, das machen sie nicht. Ich hoffe, dass die Aktionsformen finden, die demokratieverträglich sind. Es geht auch nicht einfach, quasi Druck zu machen in der Pauschalkritik der Bundesregierung, weil wir brauchen eine Regierungsfähigkeit, eine starke Regierung aus der bürgerlichen Mitte heraus. Das ist sehr wichtig. Und im Augenblick, gerade hier in Bayern, die CSU hat sich verrannt, meines Erachtens, in den Kurs, dass sie die Grünen als Hauptfeinde erklärt. Das mag zwar sein, um irgendwie billige Polemik loszuwerden und damit eine Rhetorik, mit der man vermeintlich viel Zustimmung kriegt, aber letztendlich manövriert sich die CSU diesbezüglich in eine Sackgasse. Also ich sehe voraus, dass die Konflikte steigen. Wir hatten letztes Jahr mehr CO2 denn je, als je zuvor in der Welt. Wir haben eine globale Mittelklasse. Der Ausstieg aus der Armut ist der Einstieg in die Umweltzerstörung und Überbeanspruchung der Ressourcen. Auch in China, in vielen Ländern, in was weiß ich, Afrika, die erfolgreich sind. Nigeria mit einer enormen Bevölkerungsexplosion. Ich denke, eins der größten Probleme wird sein, dass einige Regionen der Erde nicht mehr bewohnbar sein werden, dass wir also möglicherweise mit Hunderten von Millionen Flüchtlingen zu rechnen haben in den nächsten Jahrzehnten. Und das stellt unsere Gesellschaft vor eine Zerreißprobe. Also der gesellschaftliche Zusammenhalt trotz der Klimakonflikte bei zunehmenden Katastrophen, den aufrechtzuerhalten, halte ich für die zentrale Herausforderung. Wir müssen über Demokratie und Nachhaltigkeit nachdenken. Und da muss die Wissenschaft quasi ihr Wissen so gut aufbereiten, dass das auch wirklich hilfreich ist für eine Umsetzung in der Politik. Ich halte dafür eine wichtige Initiative, auch die Initiativen der Juristen, die sagen, eben nach dem aufsehenerregenden Urteil vom Bundesverfassungsgericht, die gesagt haben, eben die gegenwärtige Politik der Bundesregierung widerspricht den Menschenrechten der nachrückenden Generation, indem wir die Klimalasten überproportional auf diese Zeit nach 2030 verschieben. Also dass wir von dort ausgehend sagen, zur Sicherung der Menschenrechte, der Freiheitsrechte der jungen Generation brauchen wir verbindliche Rahmenbedingungen für eine Umsetzung der Klimapolitik. Und wir dürfen nicht mehr Zeit verlieren. Und das ist eine Zerreißprobe für gesellschaftlichen Zusammenhalt, dass sich die verschiedenen Parteien über die Grenzen hinweg, also Parteigrenzen hinweg, darauf einigen. Das ist die zentrale Herausforderung. Und ich glaube, es braucht so etwas wie eine Politisierung des Nachhaltigkeitskonzeptes. Also wir haben das Nachhaltigkeitskonzept eben, das ist auch eines der typischen Missverständnisse als Breitkantkonzept für Sonntagsreden, im Grunde als Schönwetterrhetorik missbraucht, dass man quasi vermeintlich alle Anforderungen ökonomisch, ökologisch, sozial gleichzeitig bedienen kann. Wir brauchen mehr eine Formulierung von Zielkonflikten und der Notwendigkeit, sich politisch zu entscheiden. Das ist unbequem, aber quasi wir müssen uns ehrlich machen diesbezüglich. Was sind unsere Prioritäten? Wie können wir da tatsächlich weiterkommen? Und da muss die Wissenschaft was dazu beitragen. Also unter Nachhaltigkeitsumsetzung, unter schwierigen Bedingungen. Es braucht mehr politikwissenschaftliche Flankierung des Nachhaltigkeitsdiskurses. Das halte ich für ein ganz wichtiges Element.
Vielen Dank für die Einordnung. Ganz zum Schluss habe ich eine allerletzte Frage. Und zwar sehen wir ja auch, dass sich unglaublich viele Menschen schon auf den Weg gemacht haben, Nachhaltigkeit weiter in die Systeme, insbesondere auch im Hochschulsystem zu verankern. Auf dieser Ebene würde ich gerne abschließend fragen, was möchtest du den Menschen mitgeben, die sich schon auf den Weg gemacht haben, Nachhaltigkeit in ihren Institutionen zu verankern?
Dass sie Freude daran haben, an dem Engagement. Also ich glaube, am Ende, wir brauchen einen langen Atem. Und ich denke, bei aller Katastrophenstimmung, ich habe es gerade schon angesprochen, ich rechne auch mit zunehmenden Katastrophen, aber es ist wichtig, sich da trotzdem nicht die Grundstimmung der Angst zu haben. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Sondern dass man trotzdem, denke ich, gibt ja in vieler Hinsicht geht es uns ja auch gut, dass man trotzdem irgendwie auch es genießt, versucht konsequent zu sein. Also beispielsweise Einschränkung vom Fliegen, das denke ich, ist schon durchaus, muss konsequent sein. Aber denke ich, es gibt viele Elemente der Lebensqualität, die wir aufrechterhalten können. Und im Grunde ist auch an der Universität irgendwie die Zeit des Studierens, das gedankliche Abenteuer schön. Und das denke ich, ist auch mir so ein Anliegen, vielleicht als Botschaft, dass ich im Grunde Nachhaltigkeit nicht nur als einen großen moralischen Imperativ, der uns ein schlechtes Gewissen macht, verstehen möchte, sondern als Denkabenteuer. als eine spannende denkerische Herausforderung, tatsächlich die Herausforderung unserer Zeit zusammenzudenken, mit der Wissenschaftstheorie in Verbindung zu bringen, mit dem Kernbereich der Fächer, die die Einzelnen studieren, die die Einzelnen lehren, in Verbindung bringen und zu sagen, eben im Grunde geht es um Paradigmenwechsel unseres Selbstverständnisses in der Schöpfung, in der Natur. Und das ist, denke ich, ein sehr spannendes Abenteuer. Also das, denke ich, die Lust am Denken auch mit der Nachhaltigkeit verbinden und konsequent handeln, aber das Ganze mit Freude zu machen und nicht in der Angststimmung.
Vielen Dank für die abschließenden Worte. Ich kann meinerseits sagen, es war mir eine große Freude, das Gespräch mit dir führen zu dürfen. Es waren viele spannende Einblicke dabei und ich denke, so geht es auch unseren Zuhörenden. An dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, uns einmal mit in dein Verständnis und mit deine Erkenntnisse rund um das Thema Nachhaltigkeitsverständnisse zu nehmen. Alle weiteren Informationen, über die wir gesprochen haben, finden Sie im DGHochN-Wiki, was wir einmal für Sie unten in der Beschreibung des Podcasts verlinken. Damit bleibt mir nur noch zu sagen, Dankeschön und wir freuen uns auf die nächste Folge. Schalten Sie wieder ein und hören wir mal, was wirkt.